Stellt euch wieder auf eine lange Predigt ein. Ich kann es nicht anders offensichtlich, aber das nächste Mal probiere ich es wieder. Bleib, wie du bist. Das ist doch ein Spruch, den wir oft hören, wenn man Geburtstag hat, zu einer Feierlichkeit. Das drückt aus, wir sind gut. Der andere ist mit uns zufrieden. Wir sollen so bleiben. Und ich sage dazu ein entschiedenes Nein. Bleib nicht, wie du bist. Lass dich gebrauchen von Gott. Lass dich verändern. Frag nach deiner Berufung. Von daher, hör heute genau hin. Entdecke, ob du etwas hörst heute, ob auch du einen Auftrag hast. Eine Berufung. Wenn das nicht der Fall ist, wäre das eigentlich schade um die Zeit heute Morgen. Sage ich so offen. Von daher, mein Wunsch, geh nicht nach Hause, wie du gekommen bist. Nimm dir was vor, setz dir ein Ziel. Ich habe wieder den Predigttext wie vor 4 Wochen. Aus dem Hebräerbrief im 13. Kapitel, den 17. Vers. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Im Übrigen, wer die Predigt vor 4 Wochen nicht gehört hat, der kann sie gerne im Internet nachlesen. Man kann sie auch auf CD hier bekommen, wie auch im Übrigen alle Predigten seit x Jahren. Weil die heutige Predigt, die baut eben auf dem auf, was vor 4 Wochen war. Und ich kann ja nicht alles wiederholen, aber auf manche Definitionen und Aussagen möchte ich nochmal zurückkommen. Dieser Bibelvers, der hat 2 Seiten, finde ich. Ich habe hier eine Münze mitgebracht und eine Münze hat auch immer 2 Seiten. Und über die eine Seite habe ich vor 4 Wochen gesprochen. Wer erinnert sich vielleicht noch, um was es vor 4 Wochen ging? Ich hatte 4 Punkte genannt. Das reicht schon wieder mal. Weiß noch einer vor 4 Wochen? Finde ich ja schade. Es steht ja eigentlich alles in der Bibel drin, was ich auch vor 4 Wochen. Es ging um 4 Punkte. Gut. Noch ein Punkt. Das wäre nicht gut für euch, wenn wir nicht folgen und nicht gehorchen würden. Folgen im Sinne vom Nachfolgen, hatte ich das ausgeführt. Das wäre nicht gut für uns. Und der erste Punkt war, okay, allgemeine Worte zum Hebräerbrief und was die Hebräer sind. Hebräer waren Juden gewesen in der Diaspora, in den griechischen und römischsprachigen Ländern, eigentlich eine Minderheit. Und aus den Juden haben sich nun wieder Christen gebildet und die waren wieder eine Minderheit in der Minderheit. Okay, das war es zum letzten Mal. Aber in diesem Text, wenn einer hinhört, da taucht eine andere Seite dieser Münze auf. Und über die andere Seite dieser Münze möchte ich jetzt heute sprechen. Und vielleicht als kleines Erinnerungsstück, wenn ihr diese Woche mal einkaufen geht und ihr nehmt eine Münze raus, vielleicht kann euch das eine Erinnerung sein, um was es heute ging. So ein kleiner Knoten. Heute geht es erstmal um die Lehrer. Da ist von Lehrern die Rede im Text. Wie ich letztes Mal schon ausgeführt hatte, das sind jetzt nicht die klassischen Schullehrer gemeint, sondern das sind die geistlichen Lehrer. Und jetzt die Frage an uns, an euch alle, wer schätzt sich denn als geistlicher Lehrer ein? Vielleicht mal Handzeichen, wer sieht sich als geistlicher Lehrer? Wer weiß noch nicht. Also ich habe jetzt mal 8 gezählt. Danke, 8. 8 sind vielleicht 10% von denen, die hier sind. Was machen wir jetzt mit den anderen 90%, die hier sind, die sich nicht als Lehrer verstehen? Die können entweder gleich gehen, weil sie sagen, betrifft mich ja heute nicht, oder sehr kritisch die Predigt verfolgen, was ich den Lehrern, die sich jetzt gemeldet haben, heute sage. Das ist diese Variante. Ich möchte aber bitten, die anderen 90% mal die Predigt mitzuverfolgen und zu allem, was ich sage, was ich auf Lehrer beziehe, im Hinterkopf immer denken, so wie ein roter Faden, ist das auch vielleicht zu mir gesagt? Was wäre es, wenn ich Lehrer wäre? Was würde das für mich bedeuten? Also die Predigt möchte ich in drei Teile teilen heute. Da geht es heute um Lehrer, da geht es um das Wachen und um das Rechenschaft geben. Das sind die drei Punkte für heute. Lehrer. In anderen Übersetzungen findet sich auch, ist das auch mit Führer übersetzt. Aber ich bleibe heute bei dem Begriff Lehrer. Lehrer im Sinne des Bibeltextes sind all diejenigen, die gute Nachricht von Jesus anderen weitersagen, die Menschen zum Glauben an Jesus führen, die sie unterweisen, die ihnen die Bibel erklären. Aber noch mehr. Sie lehren nicht nur, sondern sie übernehmen Verantwortung für die Menschen, die ihnen anvertraut sind. Und diese Menschen, man könnte sie Schüler nennen, ich will lieber sagen Jünger. Mit Lehrer sind also in erster Linie die Pastoren, die Prediger und die Ältesten der Gemeinde gemeint. Wo wird überall gelehrt? Oder besser, wo könnte überall gelehrt werden? Es muss ja nicht nur am Sonntagmorgen sein. Zu Hause, im Kindergottesdienst, im Kindergarten, in der Schule, im Religionsunterricht, in Jugendstunden, in Hauskreisen, in der Bibelstunde, im Seniorenkreis, haben wir offiziell nicht, in Glaubens- und Taufkursen, auf Freizeiten, Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen. Aber auch auf der Straße. Der Werner lacht. Wenn der Werner mit jemandem spricht in der Stadt, ist das auch ein Teil Lehre. Roter Faden. Wenn du dich nicht als Ältester oder Pastor siehst, dann siehst du dich vielleicht doch in einem dieser Punkte, die ich gerade genannt hatte, angesprochen. Ich nannte als erstes das Zuhause. Wer lehrt zu Hause? In der Regel nicht die Ältesten und die Pastoren, sondern Mama und Papa. Vielleicht auch Opa und Oma oder Tante und Onkel. Ich denke, die Lehre zu Hause ist vielleicht die wichtigste Lehre überhaupt, die wir erfahren können. Denn in Zuhause, in frühester Kindheit, kann das Fundament gelegt werden und darauf können dann im Lauf der Jahre und der Zeit andere aufbauen. Aber ein Bauwerk ohne Fundament, das hält Stürmen und Erdbeben nicht stand. Und wir brauchen ein stabiles und festes Fundament. Von daher möchte ich euch alle ermutigen, werdet zuallererst Lehrer in eurem eigenen Hause. Ich denke, jedes Elternteil ist von Gott berufen zu einer christlichen Erziehung seiner Kinder. Christliche Erziehung heißt zum einen Gebet für und mit dem Kind. Und zum anderen dem Kleinkind entsprechend von Jesus und Gott zu erzählen. Da gibt es heutzutage Kinderbibeln, da kann man Geschichten vorlesen. Man kann aber auch die Geschichten selbst spannend erzählen. Und du kannst dem Kind auch deine eigenen Erlebnisse, die du mit Jesus machst, sagen. Sodass das Kind hautnah erlebt, was es heißt, mit Gott zu leben, was es heißt, mit Jesus Erfahrungen zu machen. Meine Mutter hat mir aufgetragen, ich soll doch tagsüber immer sagen, So als Erwiderung, als Feedback, Jesus, ich hab dich lieb. Und Abend hat sie mich gefragt und ich hatte es immer vergessen. Aber unsere Aufgabe als Eltern, Großeltern und so weiter ist es doch, Jesus den Kindern vor Augen zu malen, als den Heiland, als denjenigen, der sie liebt, mit dem sie reden dürfen, dem sie alle ihre Sorgen und Kümmernisse anvertrauen dürfen, auch die Angst vor den Schulkameraden, die Angst vielleicht vor dem Bocksprung oder die Angst vor irgendwelcher Rechen- oder Matheaufgaben. Das Kind darf erfahren, dass es vor Jesus auch weinen darf. Dass es dort das Herz ausschütten kann. Und dass es, wenn es mit ihm geredet hat, auch in Frieden einschlafen kann. Dieses Urvertrauen, diese Geborgenheit, die schafft nur Jesus. Und das sollen wir den Kindern vermitteln. Und auch wir als Erwachsene dürfen, wenn wir das kennen und erfahren haben, Jesus als unseren Heiland, der uns liebt, auch dann dürfen wir auch Geborgenheit und Frieden erfahren. Und wir dürfen zur Ruhe kommen bei ihm. Erkennst du dich wieder, der du zu den 90% zählst? Kannst du dich hier als Lehrer sehen für deine Kinder, für deine Enkelkinder, für deine Patenkinder? Auch im Kindergottesdienst, in der Jungschar, im Jugendkreis kann und sollte auch Lehre stattfinden. Hier werden weitere Fundamente gelegt, ebenso in den anderen Kreisen. Von daher behaupte ich, jeder ist von Gott an seinem Platz zum Lehrer berufen. In unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher theologischer Tiefe, aber der Auftrag lautet, machet zu Jüngern. Was wird uns am Anfang der Apostelgeschichte über die ersten Christen berichtet? Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. 4 Kriterien. Aber das erste wird genannt, sie blieben beständig in der Lehre. Und wenn ihr euch mal die Bibel durchlest, zum Beispiel das Markus-Evangelium, oder auch das Lukas, da taucht das Wort Lehre so oft auch auf. Das ist durchzogen, da kommt immer wieder vor, Jesus lehrte. Fragen an unsere Gemeinde? 5 Fragen. Haben wir genug Lehrer in unserer Gemeinde? Im Allgemeinen als auch im Speziellen? Lehren die Lehrer schriftgemäß? Lehren Sie die richtigen Themen, die wirklich wichtigen Themen? Lehren Sie mit Vollmacht? Und 5. Sind wir als Gemeinde bestrebt, Lehrer auszubilden? Ich meine es nicht akademisch, im Sinne von zurüsten. Ich würde mich freuen, wenn diese Fragen der Predigt nicht verhallen würden, sondern auch im Ältestenkreis diskutiert würden. Meine Fragen aber an dich, lässt du dich zurüsten? Bist du gewillt, dich zurüsten zu lassen? Oder bist du vornehm ausgedrückt ein genügsamer Mensch und sagst, ich will so bleiben, wie ich bin, das passt schon so? Oder trifft für dich der Vers aus Hebräer 5,12 zu? Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre. Dieser Satz drückt doch aus, dass wir alle zu geistlichen Lehrern berufen sind. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der kritisiert eben die Hebräer, dass sie nicht den Wunsch haben, nicht den Ehrgeiz haben, Lehrer werden zu wollen. Jetzt muss ich allerdings widersprechen, meiner eigenen Predigt. In der Tat, nicht jeder kann Lehrer werden und Lehrer sein. Denn man kann nur selber lehren, woran man selber glaubt. Das heißt, ein Lehrer muss zunächst selbst gute und intensive Lehre erfahren haben. Und ich setze fort, täglich mit Gott reden, im Gebet und in seinem Wort forschen. Die Bibel lesen mit einer hörenden Haltung. Und auch Erfahrungen im Glauben mit Jesus sind auch wichtig. Denn unsere Lehre soll praxisnah sein. Letztendlich kann ein Lehrer nur das weitergeben, was er selbst von Gott empfangen hat. Wenn er von Gott nichts empfängt, dann ist seine Lehre hohl. Vielleicht auch langweilig. Sie mag akademisch und rhetorisch anspruchsvoll sein, aber sie hilft nicht weiter. Lehre hat ein Hauptziel, zu Jüngern machen, Missionsbefehl, Rettung der Menschen aus der ewigen Verdammnis. Wir selber sollen Menschen für Jesus gewinnen. Jesus sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und vorhin haben wir, glaube ich, gesungen, wir folgen dir nach, wir machen alles. Dann müssen wir auch fischen gehen. Ich komme nochmal auf meine Predigt vom letzten Mal zurück. Da zitierte ich viele Stellen aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Was machen Lehrer? Ich wiederhole das nochmal kurz. Was machen Lehrer? Sie rüsten zum Dienst zu. Sie arbeiten an der Bauung des Leibes Christi, das heißt der Gemeinde. Sie streben nach Einheit im Glauben. Sie predigen die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Sie wollen, dass wir die vollkommene Mannesreife oder Frauesreife erreichen, das heißt erwachsen werden im Glauben. Und wir sollen die volle Größe Christi erkennen. Wir sollen mündig werden, sodass wir nicht mehr hin und her getrieben sind von jeder Ansicht und jeder Meinung. Und die Lehrer arbeiten daran, dass wir auch ein wahrhaftiges Leben führen. Könnt ihr nachlesen, Epheser 4, Kapitel 4, das waren jetzt die Worte nach Luther. Jetzt habt ihr die Pause erstmal verdient. Da könnt ihr euch mal aufstehen, dauert so 4 Minuten. Wir hören dazu einen Song, heißt das Neudeutsch. Könnt ihr euch recken und strecken. Und ja, und dann geht's weiter zum zweiten Teil. Ein schönes Lied, oder? Also ich finde es toll. Melodie, super. Kommt sogar ein frommes Lied, kommt Gott vor. From a distance, auf Fränkisch, ne? Aus der Ferne. Watching you heißt beobachten. Passiv, registrierend. Ist es so, dass Gott aus der Ferne uns beobachtet? Nein, hier liegt der Verfasser, die Verfasserin falsch. Julie Gold hat das geschrieben. Grundlegend falsch. Denn, was lernen wir aus diesem Song? Nicht alles, was sich schön anhört, ist auch richtig und gut, sage ich. Und nicht überall, wo Gott draufsteht, ist auch Gott drin. Gott ist eben nicht ein ferner Gott, sondern ein naher. Er will sogar durch den Heiligen Geist in uns wohnen. Naja, geht's nun wirklich nicht. Und Gott ist nicht einer, der uns nur beobachtet. Nein, er beobachtet uns nicht nur, sondern er greift in unser Leben ein. Er will zu uns reden durch sein Wort. Er erhört unsere Gebete. Er will uns führen. Er wacht aktiv über uns. Und wer die täglichen Losungen liest, möchte ich auch wieder Werbung machen, der konnte in dieser Woche selbst lesen, wenn Gott im Alten Testament spricht, am Dienstag, Jesaja steht geschrieben, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, das spricht Gott zu. Am Mittwoch, nächsten Tag, Psalm 32, 8. Der Herr spricht, Doppelpunkt. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Prima. Suchen wir nicht immer unseren Weg, wissen wir nicht manchmal, wo wir hin sollen, welche Entscheidungen wir treffen sollen. Gott will uns den Weg zeigen. Nein, Gott ist ein naher Gott, kein ferner Gott. So, ich will aber eigentlich gar nicht über Gott jetzt hier reden, sondern ich will ja über die Lehrer reden. So, und jetzt zu den Lehrern gesagt, bist du ein ferner Lehrer? Bist du ein Lehrer, der nur beobachtet? Jetzt komme ich zum zweiten Punkt der Predigt. Denn sie wachen über eure Seelen. Die Lehrer wachen über die Seelen. Und dies setzt anscheinend der Hebräerbriefschreiber als selbstverständlich voraus. Aber ist es so selbstverständlich? Wachen ist etwas anderes als das Beobachten. Wachen geht über das Beobachten hinaus. Wachen beinhaltet auch das Eingreifen, das Gegensteuern. Und Wachen heißt Verantwortung übernehmen für den anderen, über den ich wache. Eine sehr ernste Frage nun an die Lehrer unter uns. Wachen wir über die Seele des anderen? Über welche Seele wachst du? Über welchen Menschen wachst du? Wachen ist das Gegenteil von Schlafen. Wie sieht dieses Wachen konkret aus? Wenn wir uns das bildhaft vorstellen vor Augen, dann heißt Wachen doch, ich bin im Bilde. Ich passe auf, ich registriere, ich reagiere, ich greife ein. Wenn jemand wacht, dann ist er hellwach. Aus dem Wachen leitet sich die Aktion und die Reaktion ab. Ein geistlicher Lehrer kann nur über eine zahlenmäßig begrenzte Anzahl von Menschen wachen, denn die Qualität, sprich die Intensität des Wachens über einen Menschen, muss mit der Anzahl der Menschen zwangsläufig abnehmen. Von daher ist es ratsam, dass in der Gemeinde die Lehrer sich abstimmen, wer über wen wacht, sodass möglichst keiner ohne Lehrer dasteht. Wer wacht über dich? Wer wacht über mich? Ich möchte nochmal John Wesley zitieren, der ja der Auslöser der methodistischen Kirche war. Er schreibt: Die Prediger müssen von Haus zu Haus Besuche machen. Sie müssen jeden im Haus kennen und mit ihnen intensiven Kontakt pflegen. Ich bin entschlossen, wenigstens einmal in 3 Monaten mit jedem einzelnen Mitglied selber zu sprechen, sie persönlich zu fragen und aus ihrem Munde zu hören, ob sie in der Gnade wachsen oder nicht. Bei dieser Gelegenheit frage ich auch, ob es irgendwelche Missverständnisse oder Uneinigkeiten unter ihnen gibt. Wachen heißt, ihr Lehrer müsst wissen, wo der Einzelne geistlich steht. Wo steht er im Glauben? Was bewegt ihn? Welche Fragen, welche Nöte, welche Zweifel hat er? An welcher Front kämpft er? Sind Glaubenszweifel da? Wie kann ich ihm weiterhelfen, dass er wächst, dass er zum Meister und Lehrer wird? Welche Worte hat die Schrift für ihn bereit? Das Ziel jeglicher Lehre muss sein, einen Christen so fit zu machen, dass er selbst Lehrer wird. Roter Faden. Es gibt eine tolle Stelle im 2. Timotheus 2, Vers 2. Schön zu merken. 2. Timotheus 2, 2. Da schreibt der Paulus: Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Vielleicht versteht man es nicht gleich das erste Mal. Die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also der Lehrer soll also selbst wieder Lehrer ausbilden. Der soll nicht nur Menschen ausbilden, sondern die sollen sogar selber wieder Lehrer werden. Ein Satz an uns, Jünger. Es ist ein erheblicher Unterschied, ob ich etwas nur für mich lerne oder ob ich den Stoff, das Handwerk, so beherrsche, dass ich auch andere unterweisen kann. Im Handwerkswesen haben wir die Gesellen. Die haben ihr Handwerk gelernt und können es ausüben. Aber sie sind deswegen noch lange nicht in der Lage, auch andere auszubilden. Dafür bedarf es des Meisters. Der Meister kommt zeitlich nach dem Gesellen und ist ihm fachlich überlegen. Ein Meister beherrscht sein Handwerk perfekt und kann daher einem Auszubildenden im sprichwörtlichen Sinn was vormachen. Die Aufgaben eines Lehrers sind daher Menschen für Jesus gewinnen, diese Menschen im Glauben zu festigen und zuzurüsten und diese dann wiederum in die Arbeit als Lehrer zu senden. Und nun komme ich zum dritten Teil der Predigt, zum letzten Teil und dann auch gleich zum Schluss. Und dafür müssen Sie Rechenschaft geben. Was heißt das auf Deutsch? Man kann auch sagen, dafür müssen Sie sich verantworten. Was heißt das nun wieder? Sie müssen sich erklären. Wann wird das sein? Wenn wir einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen, und diesem Richterstuhl Gottes entkommt keiner, gemäß der Bibel, auch nicht die Ungläubigen. Wir alle müssen einmal Rechenschaft vor Gott ablegen über unser Leben. Und diese Rechenschaft erstreckt sich sogar auf jedes unnütze Wort, was wir gesprochen haben, gemäß Matthäus 12, 36. Wir müssen Rechenschaft geben über das, was wir getan haben und was wir unterlassen haben. Und auch, wie wir es getan haben. Im Neuen Testament gibt es ein Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, Talenten oder Zentnern. Das wird ein bisschen unterschiedlich übersetzt. Heute würde man sagen, ein Herr, heißt es da, heute würde man sagen, ein Chef oder der Boss, der geht auf eine längere Reise und überträgt drei seiner Mitarbeiter jeweils ein Vermögen, eine Aufgabe. Als er dann zurückkommt, fordert er Rechenschaft, was sie mit dem Vermögen angefangen haben. Die mit den 5 und 2 Zentnern, die lobt er, denn sie haben das Vermögen verdoppelt. Derjenige aber, der nichts unternommen hat, der nicht damit gearbeitet hat, wird verdammt. Liebe 10%, liebe 90%, liebe Geschwister, Lehrer und auch Zuhörer, wir alle haben eine Verantwortung für unser Leben. Wir haben aber auch eine Verantwortung für die Mitmenschen um uns herum. Auch du hast eine Verantwortung. Christsein ist kein Spaziergang, so sehe ich das. Gott hat dir Talente gegeben, er hat dir Aufgaben übertragen, er hat dir Menschen an die Seite gestellt. Du hast Gaben, du hast eine Berufung. Der Vers im Hebräerbrief, der wendet sich zwar zuerst an die Ältesten und an die Führer der Gemeinde, und solch eine Funktion ist weniger ein Ehrenamt als vielmehr mit Schweiß und Tränen. Aber nicht nur die Ältesten unter uns haben ein Amt, eine Aufgabe, eine Berufung. Auch du hast eine Aufgabe, eine Berufung. Bin ich mir sicher. Und jetzt komme ich wieder zurück an den roten Faden. Ich habe erzählt vom Zuhause, von Kindergottesdienst, Kindergarten, Schule, Jugendkreis, Hauskreis, Bibelstunden, Nachbarn, Glaubenskurse, Taufkurse, deine Umgebung, Nachbarschaft. Gott fordert von dir Rechenschaft und auch von mir, wie wir diese Aufgabe, die er uns anvertraut hat, ausgeübt haben. Und die Frage ist, hast du dein Bestes gegeben? Hast du dir Ziele vorgenommen? Lehre ist nicht ziellos. Wir wissen, dass unser Leben begrenzt ist. Wir haben nicht ewig Zeit. Von daher müssen wir uns auch Ziele setzen, wenn wir dem anderen etwas lehren wollen. Bist du diesen Zielen nachgejagt? Ein schöner Begriff von Paulus. Oder bist du eingeschlafen? Hattest du den Einzelnen im Blick? Denn wir müssen einmal Rechenschaft geben. Rechenschaft über unsere Lehre und über unser Wachen. Was für ein Leistungsstress bringt der jetzt da rein, oder? Nicht immer als Christ kann man entspannt leben. Aber warum ist das so? Es geht um das Reich Gottes. Okay, das ist wieder abstrakt. Letztendlich geht es aber Gott um den einzelnen Menschen. Und das, denke ich, müssen wir uns klar machen. Und er will nicht, dass auch nur einer dieser Menschen verloren geht. Oder einer nur abgehängt wird. Jeder Mensch soll seinen Platz finden in dieser Welt und auch für die Aufgaben, die Gott für ihn bereitet hat. Und wenn die Menschen, mit denen wir zu tun haben, keine fundierte Lehre bekommen, dann haben sie kein Fundament. Und wenn wir uns die Welt und unser Land auch anschauen, der Zeitgeist, der reißt doch immer heftiger an uns. Was vor 2 Monaten noch undenkbar war, Stichwort Ehe für alle, ist mittlerweile Realität. Es hat eine Erosion christlicher Werte stattgefunden, sondergleichen. Und auch, was es bedeutet, heute noch Christ zu sein. Wir sind nicht nur ein entkirchlichtes Deutschland geworden, sondern auch ein entchristlichtes Deutschland. Da wir in einer entchristlichten Umgebung uns aufhalten und bewegen, färbt das auch zunehmend auf uns ab und auf unsere Kinder. Unsere Umgebung prägt uns auch. Und diese Prägung und Färbung, die bringen wir auch in die Gemeinde hinein. Und insbesondere junge Christen und junge Menschen, für die ist es schwierig, die Geister heutzutage zu unterscheiden. Aber ohne biblisch fundierte Lehre fallen wir als Christen und auch unsere Gemeinde wird stürzen wie das Haus, das auf Sand gebaut ist, wenn wir nicht die richtige Lehre haben. Ich möchte aber noch einen tollen Bibelvers bringen. Zum Schluss. Daniel 12, Vers 3. Ich würde sagen, wie eine Belohnung für die Lehrer. Da heißt es, die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Dieser Satz steht am Ende des Daniel-Buches. Er spricht von dem Ende der Zeiten, nach der großen Drangsal, nach der Auferstehung der Toten und nach dem Gericht. Gottes engste Mitarbeiter, den Lehrern wird verheißen, dann in der neuen Welt, in der Ewigkeit, werdet ihr leuchten wie des Himmels Glanz, wie die Sterne immer und ewiglich. Was für eine Hoffnung, was für eine Aussicht, was für eine Freude. Der Herr schenke jeden von uns, dass wir einmal in der Himmelswelt leuchten wie die Sterne, immer und ewiglich. Amen.